Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Heute an meiner Seite ein echter Rockstar aus Hamburg. Herzlich willkommen, Joachim Kriebel. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Joachim, wir sitzen ja hier in Koblenz in unserem Studio. Wie ist es denn dazu gekommen, dass wir den Weg aus Hamburg oder du den Weg aus Hamburg bis nach Koblenz gefunden hast? Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
Ich könnte jetzt sagen, ich bin extra heute Morgen hier schnell hergekommen irgendwie, aber das stimmt natürlich nicht. Nein, ich bin gebürtig Hamburger und bin vor 12 Jahren nach Koblenz gezogen. Und Der Grund ist relativ einfach. Ich habe mich verliebt und eine Frau mit 2 tollen Kindern und Koblenz, wo ich schon lange einen Bezug eben halt habe. Das hat dann dazu geführt, dass ich, ist komplexer wie alles natürlich, warum ich hier gekommen bin, aber das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt hier lebe und auch arbeite.
Ja. Also das Spannende an deiner Figur ist tatsächlich, dass du nicht so der typische Musiker bist. Siehst zwar genauso aus, wie man sich so einen Rockmusiker vorstellt.
Dankeschön.
Aber, das war als Kompliment gemeint. Aber das ist ja schon ein bisschen vielschichtiger. Und das finde ich ganz interessant, dass wir, weil wir geben ja hier in unserem Podcast auch immer wieder Platz für Menschen, die nicht nur Musik konsumieren, sondern einfach auch Musik leben und Musik produzieren. Und nochmal schön, dass du da bist.
Ja, also freue mich einfach darüber, dass wir haben ja ein kleines Vorgespräch auch gemacht, irgendwie halt, dass da mal so eine Chance ist und auch sicherlich auch dann für vielleicht für viele andere Kollegen eben halt eigentlich mal ihre Arbeit darzulegen. Mhm. Das heißt, gerade weil es eben nicht nur die Scheinwerferlicht geht oder die Berühmten, sondern eben der Beruf auch des Musikers, was auch immer, auch klassische Musiker, ist eben sehr, sehr viel vielschichtiger und das muss auch mal dargestellt werden.
Ja. Jetzt kann ich mir schon Hamburg der 70er, 80er Jahre so als Melting Pot für die Clubszene, die Musikszene schlechthin vorstellen. Also mit Sicherheit ganz anders als hier die Provinz, wo wir jetzt gerade sitzen. Wie war das denn, wenn man da so als Musiker aufgelebt oder erlebt ist?
Also es ist so, dass ich wirklich so 1971 so eine Zündung hatte, das war ein Fernsehprogramm, der Beat Club, kennen alle Leute, sagen wir, in unserer Altersklasse irgendwie halt, und da habe ich damals Rory Gallagher gesehen. Ich weiß auch genau, dass ich zu meinem damaligen 10 Jahre älteren Bruder gesagt habe, das mache ich mal beruflich.
Ach ja.
Und deshalb war natürlich das erste Konzert und überhaupt die erste Live-Musik war in der Hamburger Musikhalle, also eine riesen Location im Grunde genommen schon. Und dann nahm mich aber ein damaliger Klassenlehrer von meiner Schule, mein Klassenlehrer, der selber toll Klavier spielte und Gitarre, der nahm mich und einen Schulfreund eines Tages mit, ich nenne das heute immer, in so eine Clubreise. Mhm. Und ich wusste das gar nicht. Also ich wusste gar nicht, dass es kleine Clubs, also wo vielleicht 100 Leute, 200 Leute reingingen und dass dort Live-Musik gemacht worden ist. Das wusste ich nicht. Und der nahm uns an dem Abend, ich muss da so 16 gewesen sein, vielleicht 16, 17, nahmen wir uns wirklich in mehrere Clubs mit. Und der erste, wo wir waren, das ist relativ legendär, ich suche auch immer noch sehr viel Material darüber, ist das Jazzhaus in Hamburg gewesen. Mhm. Da soll unter anderem auch Miles Davis mal gespielt haben.
Okay.
Aber alle großen Jazzmusiker, die in Deutschland einen Namen hatten, sind da aufgetreten. Und da sind wir damals hingegangen. Und das war für mich, also das war für mich fast ein größerer Input als eben diese Beat-Club-Geschichte mit Rory Gallagher, weil ich konnte es gar nicht fassen. So ein kleiner Laden, dann ging so eine Treppe runter und der Geruch und dann spielte da eine Band. Habe ich nie vergessen, habe ich immer wieder auch erzählt, also auch Leute, die die Band kannten, Habirigum, und die machten Musik, auf die ich damals gerade stand, wie die Crusaders.
Ja.
Und ich konnte das nicht fassen, wie gut die waren. Also das war, man, das muss man wissen, ich hatte meinem Lehrer natürlich anvertraut, ich möchte Musiker werden. Und er war einer, also 100% aller Leute, denen ich das gesagt habe, mach es nicht. Davon kann man nicht leben, davon kann man kein Leben finanzieren, und das war auch seine Meinung. Und deshalb hat er damals dann gesagt, geh doch da mal hin und frag die, was die verdienen. Und für mich war klar, man möge mir diese Naivität verzeihen, die müssen steinreich sein. Und wenn die so gut spielen können, dann bin ich hingegangen und dann haben die natürlich gelacht. Habe ich nie vergessen, aber die Saxophonistin nahm mich in den Arm und hat gesagt, niemand von uns lebt von dieser Band.
Ja.
Ich fahre Taxi. Und da diese Frau, soweit ich recherchieren könnte, auch mal damals für Udo Lindenberg gespielt hat, war das einer der ersten Niederschläge in meinem Traum, nur von der Musik leben zu können. Hm. Und das war der ausschlaggebender Punkt für mich, dann mich mit der Hamburger Clubszene, um auf deine Frage zurückzukommen, zu beschäftigen. Plötzlich war da das Logo, natürlich das Onkel Pö, dann aber auch größere Locations wie die Hamburger Fabrik, die Riverkasematten, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Und da bin ich dann eben, soweit das ging, ich bin dann natürlich dann immer kontrolliert worden und musste, bevor die Band anfangen konnte, schon wieder um 10, 22 Uhr raus. Aber ich habe dann eben gemerkt, Hamburg hatte zu dem Zeitpunkt eine brillante Live-Szene.
Ja.
Und zwar musikalisch unglaublich breit. Also es waren nicht nur irgendwelche Läden, wo Blues gespielt worden ist oder Funk oder was auch immer, sondern Dennis Penn zum Beispiel, das ist so ein Laden gewesen, wo dann Folk-Leute gespielt haben. Mhm. Ne? Also wirklich die nur mit einer Akustikgitarre, da sind auch Aufnahmen gemacht worden nachher. Da sind wir auch mal drin gewesen. Ein toller Laden damals. Aber ich wusste das nicht, dass es so etwas gab und ich fand das faszinierend und habe natürlich damals gedacht, wenn du da spielen kannst irgendwann mal, dann verdienst du Geld.
Ja.
Und das stimmte natürlich.
Das
stimmte natürlich nicht.
Kamst du denn aus einer musischen Familie, dass dein weiß dieser Jugendtraum, Musiker zu werden, also ich wollte mal Astronaut werden und sowas, was man so als kleiner Junge so werden möchte, Feuerwehrmann etc., aber du hast es ja umgesetzt.
Ja, also eigentlich nicht. Also ich habe zwei ältere Brüder gehabt, die mich da auch immer bei unterstützt haben und meine Eltern auch und auch gerade mein Lehrer in der Schule. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich aus einem musikalischen Haushalt komme. Mhm. Also mein Vater sang ganz gut und so, aber niemand spielte ein Instrument. Okay. Es gab auch kein Instrument bei uns im Haushalt, sondern ich habe eben damals begeistert Tennis gespielt, wollte eigentlich, Achtung, das ist mein Traum gewesen, Tierarzt werden. Mhm. Aber dann kam diese Sendung, das war ein Battle. Mein Vater wollte Sportschau gucken und wir Beat Club. Und dann haben wir gewonnen. Und dann weiß ich das noch wie heute, dass plötzlich dieser Typ mit diesen langen Haaren in dieser Jeansjacke und das war... Und da habe ich dann wirklich damals gesagt, das mache ich beruflich. Und da haben natürlich alle gelacht. Ich hatte ja noch nicht mal die Gitarre.
Ja.
Und also Rory Gallagher. Und ab dann war das, als ich ihn live gesehen habe, irgendwie halt. Und dann habe ich das eben auch verfolgt. Das heißt also, dieser Traum, so zu werden, wie dieser Typ aus Irland, das sollte immer so werden. Aber ich habe dann eben schrittweise auch durch meine Lehrer in der Schule, da habe ich Förderung erfahren. Hm. Meine Musiklehrer waren toll.
Ja.
Und aber eben auch mein damaliger Klassenlehrer, der Deutsch und Französisch eben halt gegeben hat, der spielte aber hervorragend Klavier und Gitarre. Mhm. Und der hat mich immer wieder unterstützt als Musiker, als Lehrer, als Musiklehrer auch irgendwie halt. Aber hat immer wieder gewarnt und hat gesagt, Achim, mach das Abitur, studier von mir aus Musik, aber lern einen ordentlichen Beruf. Aber Rockstar oder Rory Gallagher 2, das wird nix.
Naja, aber es ist ja schon in die Richtung gegangen. Ne? Und die Intention war, okay, der Input von den ganzen Menschen war, du kannst mit der Musik nur schwierig Geld verdienen, respektive davon leben.
Davon leben.
Aber du hast es trotzdem umgesetzt.
Ja, aber die Wahrheit ist eben, und das muss ich auch immer den Leuten sagen, die sich dann bei mir melden, dass das erstens einen hohen Preis gekostet hat.
Hm.
Einen hohen Preis. Und das nächste ist eben halt, dass es nicht so einfach war, wie es sich dann manchmal anhört.
Hm.
Und wie viel ich lernen musste, wie viel Rückschläge ich hatte, wie viel Geld es auch gekostet hat, bis ich überhaupt so weit war. Und deshalb war natürlich der nächste Sprung, dass ich natürlich dann in Bands gespielt habe, so im Alter zwischen 15 und 16. Und dann war eben völlig klar, ich möchte das machen.
Hm.
Also es war noch stärker, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe immer mit Leuten eigentlich gespielt, die älter waren.
Okay.
Das heißt, da waren dann Typen, die waren dann, sagen wir, schon Mitte 20 und ich war 16, 17 Jahre alt. Und dann haben wir schon eine Band gehabt, also die Es gibt Aufnahmen, aber die sind im Tresor. Irgendwie, wie ich mir das heute anhöre, um Gottes Willen. Irgendwie. Aber wir haben viel gespielt. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Auftritte gemacht. Aber ich wollte davon leben. Und deshalb war dann der nächste Sprung, der sehr gewagt war, dass ich dann, als die Probleme in der Schule anfingen, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann nur noch um, ja, um die Musik gekümmert und dann um Mädchen. Na, darüber wollen wir eigentlich nicht reden, aber ich muss das einfach sagen.
Weil
das
ist ja der Punkt, dass du weggenommen
hast. Und dann habe ich wirklich nur noch Musik gemacht. Ich habe also nur noch Gitarre gespielt und bin auch teilweise nur noch hingegangen, wenn Musikunterricht war oder die Fächer, die mir leicht fielen. Man muss dazu wissen, das war eben der Sprung, wo plötzlich eben halt die Volljährigkeit von 21 auf 18 runtergesetzt war. Das heißt also, ein Achim konnte plötzlich eben sich selber die Entschuldigung schreiben und ist mit der Band unterwegs gewesen. Und ja, und das war so in dem Alter, und dann wurden die Probleme auch immer größer in der Schule, und deshalb habe ich dann, ich bin dann auch einmal sitzen geblieben, das ist einfach die Wahrheit. Und dann habe ich dann nach dem Vorsemester eben halt die Schule abgebrochen.
Ja.
Das war sehr, sehr außergewöhnlich damals. Das nannte man eben halt ein Dropout. Ich kannte den Ausdruck gar nicht. Das heißt also, was man heute bemängelt und auch eben sagt, dass also die Schulabbrecher immer mehr werden. Ich bin da, weiß Gott, nicht stolz drauf, dass ich nicht falsch verstanden werde. Aber für mich war es einfach in Ordnung. Ich war todunglücklich in der Schule.
Konsequenz.
Ja, und ich habe dann eben einfach gesagt, ich mache das. Das heißt also, dann bin ich auch mit, glaube ich, 18,5 oder 19 eben von zu Hause ausgezogen. Nicht, weil es Stress gab. Ich habe ein tolles Elternhaus gehabt.
Ja.
Also heute weiß ich das zu spät. Ein ganz, ganz tolles Elternhaus. Und dann wollte ich nur Musik machen.
Ja, ja.
Und nur davon leben. Und das hat nicht geklappt. Ganz klar. Wir haben gespielt wie irre. Wir haben unglaublich viel Geld. Nicht wir, sondern ein Freund hat sehr, sehr viel Geld investiert in diesen Traum. Also eine Band aufzubauen, Equipment gekauft, was man nicht vergessen darf, das verstehen immer einige nicht. Damals gab es noch nicht Clubs, wo Anlagen waren.
Ja.
Das heißt, wir brauchten eine Anlage, wir brauchten einen Bus. Wir brauchten auch Leute, die das ganze Gerumse schleppen mussten. Wir brauchten erstmal selber Equipment, damit wir überhaupt irgendwo einen Tanzjob, das war mein Traum, eine Tanzband, eine Top-40-Band. Und das kam ganz einfach, weil ich in der Zwischenzeit festgestellt hatte, dass meine großen Helden, die ich in der Hamburger Szene hatten, dass die das auch machten.
Ja, okay.
Es gab damals eben diese, hat gerade einer ein Buch drüber geschrieben und auch macht auch tolle Podcasts dazu und so weiter, über eine Szene in Hamburg in den Großraumdiskos, wo Bands zum Tanze gespielt haben, also auch als Konkurrenz zur laufenden Diskothek. Und diese Typen waren unglaublich. Also als ich sie zum ersten Mal gehört habe, kam der nächste Tiefschlag, dass ich gedacht habe, so gut wirst du niemals.
Okay, okay.
Die Jungs spielten alle mehrere Instrumente.
Ja.
Jeder von denen konnte singen. Und die spielten Sachen nach. Und wenn ich das immer verglichen habe, wie die damals vom Sound waren und wie wir waren, war wirklich klar, das wird nichts.
Okay.
Das wird nichts. Ja, also die Szene gab es dann auch. Ja. Und ja, und dann habe ich das versucht, mehr oder minder. Natürlich hatte man eine kleine Wohnung. Ich hatte einen kleinen Leben, also einen sehr, sehr geringen Anspruch an meinen Lebensunterhalt. Ich war alleine. Ich wollte keine Familie. Die erste Freundin ist dann auch schon gleich abgehauen. Hat sich einen mit einem vernünftigen Haarschnitt und einen vernünftigen Beruf gesucht. Und ich konnte zusehen, wie ich dann weitermachte. Und das funktionierte einfach nicht. Wir haben alles probiert, um dann diese Top-40-Band nach vorne zu kriegen, in den verschiedensten Besetzungen, aber davon leben. Ich darf das echt mal sagen, also wir haben nachher Auftritte gehabt, festhalten, ich rede natürlich noch über D-Mark-Zeiten, deshalb kann man ermessen, wie lange das her ist. Aber ich glaube, das Höchste, was wir mal hatten, war am Abend 2600 Mark für die ganze Band. Das hört sich heute, muss man ganz ehrlich sagen, ist viel gewesen. Aber wenn man dann die Kosten, und dann ist, ich bin ja auch kein Geschäftsmann gewesen und die anderen auch nicht, dann hat man das runtergerechnet und festgestellt, okay, Achim, oder die anderen, hier sind 300 Mark. Wie viele Gigs brauchte ich also? Wie viele Auftritte brauchte ich? 10?
Ja, ja.
20?
Ja. Wo sollen
die hatten wir nicht. Ja. Und wir waren auch, das gehört einfach auch zur Wahrheit, wir waren einfach auch zu schlecht. Die Jungs, die davon leben konnten, die in dieser großen Szene da spielten, irgendwie halt, die waren Das waren der Top-Leute. Also dazu gehörten nachher die Top-Leute im Studiobereich, auch Leute, die ich also heute noch verehre. Mhm. Ich habe manchmal über Facebook zu denen Kontakt, wo ich immer sage, weißt du eigentlich, wie toll ich dich fand oder dass du ein Vorbild von mir bist? Und die dann sagen, so wie du das schilderst, irgendwie ist das auch schon sehr real, aber wir haben auch nicht so viel mehr Geld verdient. Mhm. Aber die konnten eben auf einer bestimmten Art und Weise davon leben.
Okay.
Aber ich nicht.
Aber irgendwann kam ja dieser Punkt der Realisation, wo dann gesagt wurde, so geht's nicht weiter. Also jetzt haben wir ja, x Jahre lang Geld verbrannt, wir haben alles versucht, wir haben rund um die Uhr gearbeitet an uns, am Equipment. Weiß Gott, ja. Was machen wir jetzt? So, und dann gibt's natürlich Menschen, die stürzen dann einfach ab. Die könnte ich mir vorstellen, dass man dann in so eine depressive Phase fällt oder sowas. Und andere sagen, ich muss mich anders orientieren. Wie ist das dann bei dir geworden? In welche Richtung ging das dann?
Also wir haben immer eigentlich weitergemacht in den verschiedensten Besetzungen. Und dann kam eben, wie das oft in meinem Leben so gewesen, dass da manchmal eben so Dinge passiert sind, die auch nicht geplant waren. Hm. Und eines Tages rief mich ein Freund an, der eigentlich ein Radio- und Fernsehtechniker war und immer zu mir gehalten hat. Das muss ich echt sagen, also ohne den hätte ich das sowieso nicht geschafft. Ich hätte das nicht ohne Partnerinnen geschafft, die das Ganze mitgetragen hat, aber ohne diesen Freund erst recht nicht. Das ist einfach, wer ist gerade vor 6 Monaten hier in Koblenz und hat mich besucht irgendwie, habe ich auch gesagt, ohne dich hätte ich, auch ohne sein Geld, das ist einfach die Wahrheit, der hat das Geld in die Band gesteckt. Und der rief eines Tages an und sagte, Achim, ich gehe in eins der größten Tonstudios überhaupt, willst du mit? Und das interessierte mich natürlich schon, auch wenn ich damit eigentlich ja nichts zu tun hatte. Mhm. Ich hatte ja nur diese Top 40 Band, aber ich war noch nie in einem großen Tonstudio gewesen. Da sind wir dann damals reingegangen, das war beeindruckend. Mhm. Ich hätte sowas noch nie gesehen. Und dann war da eine braune Tür und dann sagte einer dahinter, ich weiß nicht mehr genau den Namen, ist der Mark oder der Peter oder was auch immer, der ist Songwriter und der macht Werbemusik. Natürlich wusste ich ungefähr, was ein Songwriter ist, amerikanische Vorbilder, aber Werbemusik und so weiter. Und dann machte der diese braune Tür auf. Und dann war das ein ganz kleiner Raum. Und was damals da schon an Equipment stand, ich konnte das gar nicht fassen. Also alle, die ein bisschen älter sind, was ein CP70 damals gekostet hat, eine 16-Spur Fostex, ein vernünftiges Mikro, mehrere Gitarren. Ich konnte das gar nicht fassen irgendwie halt. Und dann stand ich wie angewurzelt da und habe dann eben gesagt, was machst du denn? Hm. Und normalerweise, und so bin ich ja manchmal dann auch, dass ich dann nicht unbedingt viel Auskunft über das gebe, was ich mache oder so, hat der dann mir erzählt, was er macht. Hm. Ich konnte es gar nicht fassen. Er hat mir auch gesagt, was er verdient. Hm. Und das war eigentlich im Kopf das Ende der Top 40 Band. Weil dann mein Freund auch gesagt hat, ich hatte damals natürlich schon kleine Lieder geschrieben, das kannst du doch auch, Achim. Hm. Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, so wie der spielte uns natürlich was vor. Ich konnte es gar nicht fassen, wie gut der war. Der sang eben auch noch, machte das alles alleine und so. Ich war wirklich erschlagen. Und dann war aber klar, wenn ich das machen möchte, dann brauche ich Geld. Mhm. Weil, also das waren ja zu Zeiten, wo man Equipment brauchte. Und der kochte ja auch auf geringem Wasser. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn man damals eine vernünftige Aufnahme machen wollte, brauchte man ein 24, 48 Spur Studio. Mhm. Und der hatte da so eine 16 Spur Fostex. Das war ja auch, was hatte ich? Ein Kassettenrekorder, der nicht funktionierte. Ne? Eine Hose mit einem Loch, lange bevor das Mode wurde. Ich habe das immer gesagt, meine Löcher in der Jeans waren aus Armut und nicht aus nicht aus modischen Gründen. So, wie sollte das funktionieren, wenn dieser Typ diese Wahnsinnsanlage hatte? Und dann sind wir ein paar Wochen später wieder in dieses Studio gegangen. Dann haben wir durch Zufall konnten wir einen Raum mieten. Und dann weiß ich noch, dass damals eben der Typ zu mir gesagt hat, was der Raum kosten sollte. Dann ging ich mit meinem Freund hoch und hat er gesagt, Achim, du kannst doch kaum deine Wohnung bezahlen. Mhm. Wie konntest du jetzt diesen Raum hier auch noch nehmen? Ich habe einfach einen Handschlag gegeben. Und da habe ich gesagt, es war viel Geld. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte es eigentlich nicht bezahlen. Also ich habe jemandem eine Zusage gemacht und wusste, ich kann das nicht bezahlen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ich muss in dieses Studio. Ich muss das machen. Und dann hat er gesagt, wie willst du das machen? Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und dann kam eben ein großer Zufall, dass mir ein Job angeboten worden ist. Ich bin begeisterter Skifahrer gewesen, Tennis gespielt. Ich konnte in einem Sportgeschäft in Nachtschichten Skier montieren.
Okay.
Das heißt also, ich konnte tagsüber Musik machen, nachts wie auch immer das machen wollte und habe in diesem Sportgeschäft ja Skier montiert. Wie irre. Und damit habe ich dann diesen Studioraum bezahlt.
Bedarf aber auch einen unbändigen Willen, das zu machen. Ne? Also ich sag mal, das ist ja ein 24-Stunden-Job.
Mir blieb ja nichts anderes übrig. Also das ist das, was in vielen Songtexten drin ist, was immer Back Against the Wall. Das heißt also, wenn ich immer jetzt gesagt hätte, ach, jetzt gehe ich dann doch in die Firma von Papa. Oder ich mache doch noch das Abitur nach oder so. Aber das war für mich nicht die Option, sondern es war klar, das muss ich jetzt tun. Ich brauche jetzt Geld. Und da klar war, es war keine Erbschaft zu erwarten, auf dem Lottogewinn wollte ich mich eben auch nicht verlassen, also ich musste arbeiten. Und ich weiß nicht, ob man mir das abnimmt irgendwie halt, aber arbeiten ist nicht mein Problem. Also
Side Note hier für unsere Zuhörer, du warst mehr als pünktlich zum Termin.
Dankeschön. Ja, ganz wichtig. Pünktlichkeit.
Ja.
Und dann habe ich da in diesem Sportgeschäft gearbeitet. Und das Geld habe ich dann da reingepackt und dann habe ich in diesem Studio, ich wusste erst überhaupt nicht, wer da dieses Studio machte, das hat dann, und das wollen immer viele nicht wahrhaben, mehr als 9 Jahre gedauert, bis ich überhaupt selber dort einen Song aufgenommen habe. Das verstehen alle natürlich nicht, weil man darf nicht vergessen, da haben wirklich die Elite der deutschen Schlager, Pop, Rockstars haben dort aufgenommen und ich war ja gar nichts. Ich hatte noch nicht mal eine Möglichkeit, eine Mehrspuraufnahme zu machen. Es gab damals von Yamaha so eine Vierspur, da musste man die Kassette noch mit so einem Label bedrucken, damit es von beiden Seiten aufgenommen ist. Okay. Das kostete damals irgendwie, weiß ich, 1600 Mark. Ja, 1600 Mark kostete das. Und das hatte ich nicht. Das heißt also, meine damalige Sachbearbeiterin bei der Haspa, bei der Sparkasse, die kriegte schon also wirklich graue Haare, wenn ich nur reinkam, weil ich dann gesagt habe, ich brauche nochmal 2000. Da hat sie gesagt, Herr Griebe, ich krieg das nicht durch. Und der Höhepunkt war, das war mein ganzer Stolz, ich brauchte ein DX7. Das ist ein Keyboard gewesen, also alle, die nicht wissen, wie ein DX7 damals geklungen hat, Männer von Grönemeyer, das ist so der DX7-Sound oder die Tänzerin, solche Songs. Oder Phil Collins oder DX7, wird es gar nicht geben.
80er-Sound.
Was sowas gekostet hat, das hat damals 7.000 Mark gekostet. 7.000 Mark. Das brauchte ich aber, weil die aufkommende MIDI-Technik. Und dann habe ich einen Kredit aufgenommen. Und den habe ich dann abbezahlt mit diesem Job in diesem Sportgeschäft. Und das habe ich auch 9 Jahre gemacht, während ich aber weiter Musik gemacht habe. In der Zeit habe ich also von der Musik und zusätzlich von diesem Sportgeschäft halbtags, wo ich da gearbeitet habe, nächteweise, da habe ich Surfbretter verkauft und so weiter. Ich darf das mal echt sagen, war dann, glaube ich, ein ganz guter Verkäufer. Und ich habe diesen Job auch vernünftig gemacht, muss ich echt sagen. Aber es ging nicht so richtig voran. Das heißt also, ich brauchte immer wieder Equipment. Und ich merkte langsam auch, dass die anderen, das muss ich echt sagen, besser waren. Also die Songs, klar, die von anderen geschickt. Die entwickelt
sich natürlich auch weiter.
Richtig, ne? Genau. Ja. Das heißt also, das ging gar nicht. Und dann kam eben irgendwann mal so der Punkt, wo ich dann anfing, Aufnahmen machen zu können und habe dann damals an, ich weiß nicht, so 500, 600 Werbeagenturen, noch eine Kassette, ich habe noch eine. Und da waren dann so 30 Shorties, habe ich das genannt. Die waren so 15 Sekunden lang. Alle Musikrichtungen, aber qualitativ auf unterstem Niveau. Aber ich habe gedacht, die Idee zählt.
Also quasi so ein Jingle, wie man heutzutage sagt.
Ja,
ein Jingle.
Also es war eben nur so ganz kurz. Und dann war und dann kam das nächste. Und so, und habe ich gedacht, die müssen doch dein Potenzial erkennen. Irgendwie halt. Und geben dir Geld, damit du das hochwertiger machen kannst. Dem war aber nicht so. Das heißt also, keiner meldete sich. Ich habe unheimlich viel Kassetten verschickt. Alle, die das gehört haben, fanden das ganz gut. Haben gesagt, oh, soundmäßig, Achim, das kannst du nicht, das ist nicht professionell. Hör dir mal an, wie die Leute das machen, die damit Geld verdienen. Ja, und dann habe ich eigentlich mich mehr verlagert, dann das weiter zu betreiben und habe dann 30 Songs geschrieben. Das hat aber dann auch wieder 2 Jahre gedauert. Komplette Songs. Da sagen Leute, wieso hat das so lange gedauert? Weil ich natürlich viel mehr Songs geschrieben habe, aber 30 ausgewählt hatte. Und die musste ich aufnehmen. Und das war dann zum ersten Mal, wo ich dann in diesem großen Studio selber Aufnahmen machen konnte.
Aber für dich allein, also du hast die Instrumente alle gespielt?
Ich habe die gespielt, ich hatte damals auch sogar noch einen Partner, der Keyboard gespielt hat und der auch nachher so ein bisschen Equipment dazu gesteuert hatte. Der hat damals bei einer Firma DSM Town hat der gearbeitet und hat mich auch ein bisschen unterstützt eine Zeit lang. Und dann habe ich eben gesagt, so ich schreibe jetzt, ich konzentriere mich 2 Jahre lang nur auf das Schreiben von diesen Songs.
Okay.
Und dann nehmen wir die hochwertig auf. Mhm. Und diese Aufnahmen haben damals 12.000 Mark gekostet.
Wow.
Das konnte ich nur machen, weil ich dann mal so eine Steuererstattung gekriegt hatte. Und dann haben wir Aufnahmen gemacht. Mhm. Und das war mega aufregend, weil gerade zu dem Zeitpunkt hatte in dem großen Studio nebenan Udo Lindenberg ein Album gemacht.
Ach, spannend, okay.
Können alle mal nachgucken, ne? Bunte Republik Deutschland. Das war also für mich eine unglaubliche Zeit. Und dann haben wir mit den verschiedensten Sängern, ich habe damals 2, 3 selber gesungen, aber da waren tolle Sänger auch dabei damals. Ich weiß auch, Dravi Deutscher ist dann irgendwann mal auch gekommen und hat dann, hörte das so und dann holte er so eine 18-jährige Sängerin und sagte, hier mal für den Typen einsingen. Ehrlich, kein Witz. Und dann kam so eine 18-jährige und hat dann für mich, weil Dravi das angeordnet hat, ein Demo eingesungen. Irgendwie, die war wirklich
wilde Zeit,
unglaublich. Und das war so ein bisschen so Janet Jackson-mäßig, sag ich mal. Nicht auf dem Niveau, aber die war unglaublich gut, diese junge Sängerin. Und dann hatte ich diese 30 Songs fertig. Das hat natürlich dann auch nochmal gedauert, bis wir die aufgenommen hatten. Und das war, wie soll ich das sagen, das war wie so ein Katalog beim Fotografen. Mhm. Also man geht so durch und sagt, oh, Sportkleidung, da eine enge Hose, da beim Schwimmen, wie auch immer. So hatte ich Disco, Hardrock, Rock'n'Roll.
Alles durch,
ich hatte alles gemacht und hatte diese 30 Songs fertig.
Das klingt nach viel, viel Skiern zusammenbauen.
Das nicht nur das, sondern natürlich das restliche Leben fiel nach hinten über. Mhm. Das heißt also, das ist der Preis, den ich gezahlt habe. Gerne, aber eben, ich bin in dieser Zeit eben nicht in Urlaub gefahren.
Ja, ja, klar. Ja, ja.
Ging ja, wie sollte ich denn das machen? Ich hatte ja eine Wohnung zu bezahlen, diesen Raum und gleichzeitig natürlich brauchte ich auch ein Auto.
Mhm.
Also wenn es dann auch da, wenn meine Eltern nicht gewesen wären oder so, dass ich hätte das niemals geschafft. Oder auch eben dann meine damalige Partnerin, spätere Frau, Rosi, ohne die wäre das nie gegangen. Also die den festen Job bei Karstadt hatte. Mhm. Also die Wahrheit ist es, da muss doch auch keiner lügen. Dann hat man so einen Monat und sagt eben, wir können doch nicht mal mehr den Strom bezahlen.
Ja,
von dem,
ja.
was ich erwirtschaftet habe.
Ja, ja, ja.
So, und dann kamen aber so die ersten kleinen Studiojobs, dann habe ich immer was arrangiert für jemanden. Es ging so ganz langsam los.
Mhm.
Aber diese 30 Songs, die wir dann wieder mit hohem finanziellen Aufwand an alle verschickt haben, an wirklich alle, die das nicht hören wollten, hören sollten, irgendwie halt, jeden Tag kam eine Absage. Jeden verdammten Tag.
Okay, ja.
Ja, sehr nett. Aber wir sehen kein Potenzial. Ich habe die alle noch. Hm. Ordner voll. Wir sehen aber keine Chance, das zu verwerten. Oh. Und das nach all den Jahren? Das war also der nächste
Schlag.
Tiefschlag. Ja, ja, und ich habe Leute natürlich gefragt und habe gesagt, ist das schlecht? Und gesagt, nein. Da waren auch Leute, darf ich mal sagen, auch damals, wir kannten uns aus der Hamburger Theaterszene, jemand wie Stefan Gwildes. Zum Beispiel, der für mich das eingesungen hat. Oder die sich jetzt wieder vor kurzem gemeldet hat. Claudia Kane, eine unglaubliche Sängerin aus München. Die hatten alle, wenn auch bezahlt, wenn auch nur aus Freundschaft, für mich diese Demos eingesungen. Yeah, das heißt, das war jetzt nicht irgend so ein Gekrächze, sondern da waren auch Leute, die wirklich singen konnten. Und auch Musiker, die mich unterstützt haben. Das gehörte auch dazu. Aber keiner, es war nicht im Ansatz. Und dann kam meine Frau immer hoch und brachte dann immer, dann sagt, hier ist wieder, sagt, leg das auf den Stapel von den anderen. Und in der Zwischenzeit habe ich einfach, ich habe weiter geschrieben, ich habe weiter, weiter auch diese Werbegeschichte eben halt gemacht und, aber die Songs funktionierten eben auch nicht. Funktionierte einfach nicht. Und, es war schon finanziell eng.
Ja.
Immer, zu jedem Zeitpunkt. Wir lebten sehr einfach. Kleine Wohnung, 38 Quadratmeter, ganz, ganz gering. Also ich das heute so überlege, dass man überhaupt so leben kann irgendwie. Aber wir hatten keinen großen Anspruch ans Leben. Es ging immer sehr, sehr egoistisch nur um mich, muss ich echt sagen. Also meine damalige Frau hat immer wieder zurückstecken müssen. Und dann kam eines Tages wieder, ich gehe ungern auf Partys. Ich fühle mich hier gerade mega wohl, aber auf Partys fühle ich mich nicht wohl. Und dann hat eine Klassenkameradin von mir gesagt, das ist der Achim, der Musik macht. Oh Gott, das kann ich sowieso dann. Ja. Da fehlt nur noch, sing mal was vor. Oder spiel mal was vor. Ne? Oder bist du so berühmt wie der und der. Ja. Und ja, Tag. Und dann haben wir es kurz irgendwie halt. Und 3 Wochen später ruft der mich an und sagt, ich bin der und der. Wir haben uns bei Andrea kennengelernt. Ich habe eine Werbeagentur. Also ja und? Ich brauche eine Hausnummer für eine Werbemusik. Und zwar nicht für einen Jingle, sondern für einen Song. Mhm. Was? Ich kann das gar nicht fassen irgendwie halt. Und dann, ja, eine Viertelstunde. In einer Viertelstunde brauche ich die Größenordnung. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich jemanden in München kennengelernt. Die habe ich angerufen, habe ich gesagt, was kann ich denn dafür nehmen? Mhm. Und dann hat sie gesagt, was willst du nehmen, Achim? Ich darf das mal sagen, ist ja schon lange her. Ist auch ordentlich versteuert, keine Panik, Leute. Irgendwie halt. Und dann habe ich gesagt, ja, 5.000. Mein Konto war natürlich immer knietief im Dispo. Ich war immer verschuldet. Und dann sagt sie, nein, du musst mindestens 25.000 nehmen.
Wow.
25.000 Mark. Also ich glaube nur, wenn man diese Situation, in der wir waren, versteht man, wie viel Geld 25.000 war. Für Schulfreunde, die mittlerweile Geschäftsmänner waren, war das gar nichts. Für mich ja. Und das habe ich dann mit zitternder Stimme gesagt, dem Typen. Und diesen Job haben wir gemacht. Und das war wirklich, also wenn ich den immer erzähle, irgendwie, der ist dann nachher für eine der größten Kosmetikfirmen überhaupt auf diesem Erdball gewesen. Es hat noch viel mehr Geld gebracht. Und dann kam etwas, dass ich dann dauerhaft für diese Werbeagentur in Hamburg gearbeitet habe. Mhm. Und da ist wieder die Wahrheit, dass der zu mir gesagt hat, wir arbeiten unheimlich gerne mit dir zusammen. Und jetzt kommt es, weil du zuverlässig und pünktlich bist. Mhm. Die Wahrheit ist, jeder andere hätte, ganz ehrlich, hätte diese Musik auch machen können. Mhm. Ich bin nicht so vermessen zu sagen, das war jetzt großartiges Gitarrenarbeit und so weiter. Es war super, aber es hätte jeder machen können. Aber es ging um etwas anderes. Wenn die gesagt haben, wir brauchen um 9 Uhr die Musik hier in der Agentur, dann war ich um 8:30 da. Dann habe ich das abgegeben, habe ich mich bedankt und dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich einen guten Job gemacht und ab da an waren nicht nur die finanziellen Probleme weg, sondern plötzlich knallte das.
Der Knoten geplatzt.
Der war wirklich der Knoten geplatzt. Und es war, also jetzt nur im Nachhinein, ich schreibe darüber auch viel auf Facebook, irgendwie ermesse ich erst, was das in mir ausgelöst hat, weil ich natürlich zum ersten Mal keine Existenzangst mehr haben musste.
Das ist natürlich viel freier im Auftreten, im Mindset.
In allem. Ich konnte auch mal wieder unverkleidet in die Bank. Also der sagt der Herr Griebe. Und dann habe ich gedacht, er ist schon wieder Check geplatzt, ist schon wieder was zurückgegangen. Und dann hat die gesagt, was ist denn auf Ihrem Konto los? Und dann, mal den Dicken machen, irgendwie halt. Ne? Und das war sehr, sehr viel Geld. Und ich habe aber trotzdem noch zu dem Zeitpunkt noch andere Jobs eben halt gemacht und habe auch bei Freunden teilweise noch, das macht man gar nicht glauben, die Buchhaltung gemacht. Ich war immer selbstständig, aber auch die Buchhaltung gemacht, habe hier und da noch gearbeitet, weil ich, so bin ich erzogen, ich hatte immer Existenzangst. Aber ich habe das nicht nach außen getragen. Es war für mich nachts immer so, oh, wie zahlst du denn jetzt das? Und so weiter. Aber plötzlich war dieses enorme Geld, also ich glaube, es waren nachher 37 oder 38.000 Mark, die auf dem Konto waren. Und hat meine damalige Frau gesagt, ich konnte das nicht, ich das zum ersten Mal, das kann doch nicht wahr sein irgendwie. Und da habe ich gedacht, okay, das war's, aber dann folgten diese Jobs. Und kam also immer wieder, nicht immer in der Größenordnung. Irgendwie. Und das habe ich ordentlich gemacht. Und gleichzeitig zu dem Zeitpunkt ging es plötzlich auch mit dem Songwriting los. Das heißt, diese 30 Songs, die ich gemacht hatte, die hatten dann auch eben ihre Energie. Und dann war eben, wo das Leben sich komplett geändert hat, dass wir mit diesem ersten Geld, was wir hatten, konnten wir in Harburg ein Haus mieten. Und da habe ich dann mein Tonstudio reingebaut.
Okay.
Und dann war ich nicht nur selbstständig, dann war ich nicht nur unabhängig, sondern zum ersten Mal war das Leben leicht. Es war zum ersten Mal, ich konnte auch leichter arbeiten. Das war nicht mehr dieser Druck. Und das Schönste war eben halt, ich bin ja sehr verwurzelt immer halt, das war 5 Minuten von meiner Grundschule, von meinem Kindergarten, was viel entscheidender war, auch 10 Minuten entfernt von meinem Elternhaus. Da haben wir ein Haus gefunden. Und eine schwierige Entscheidung damals, weil ich auch nach München hätte gehen können. Da kam dann zu meiner Überraschung ein Angebot, nach München zu gehen.
Ja.
Als Songwriter für einen Verlag. Und als ich mir schon allein in München die Preise für eine Mietwohnung. Und da bin ich gewarnt worden, haben gesagt, du bist nach 2 Jahren bist du wieder in Hamburg. Dann bist du pleite. Bleib in Hamburg, bleib verwurzelt und bau dein Ding auf. Und ab da an ging es mir richtig gut.
Ja.
Oder uns.
Ja,
ging
ja.
es uns. Richtig gut. Und dann ging das auch mit dem Songwriting los.
Faszinierende
Geschichte. Ja, also, wirklich. Also nicht, dass da jetzt dann die Hits waren,
ja.
sondern es kam dann eben, ja, du kannst mal hier für den was schreiben und so weiter. Und da muss ich eben halt sagen, ich habe dir die Geschichte von eben halt erzählt, dass ich dann einer meiner großen Vorbilder, der hat mal auf einem Seminar, da ging es, wie bietet man Songs bei Verlagen an. Mhm. Und da bin ich gewesen. Ich fand damals diesen Vortrag nicht gut. Ich fand ihn sogar erbärmlich, wenn ich ehrlich sein darf. Und wir gingen fast deprimiert weg. Und dann kam einer, der das damals veranstaltet hat, und hat gesagt, Achim, guck mal, wer da an der Tür steht. Und ich sag, wir wissen das. Ich habe dich nicht wiedererkannt, weil der Bart weg war und so weiter. Und hat gesagt, das ist Detlef Petersen. Mhm. So, und könnt ihr mal nachgucken, wer Detlef Petersen ist. Nicht nur an Filmmusik, sondern ich bin ja großer Lake-Fan. Und so, das ist Detlef Petersen. Und gesagt, ja, geh hin, erzähl dem von den 30 Songs. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe wirklich großen Respekt vor allen Leuten, die Vorbilder sind. Ich gehe ungern auf Menschen zu. Und da ist meine damalige Frau, die gesagt, jetzt reicht's aber hier, ich juckel doch hier nicht durch die Gegend, dann hast du ein schlechtes Seminar. Und jetzt ist da dein großes Vorbild, du gehst da jetzt hin und erzählst ihm das. Ich habe mich echt wirklich nicht getraut. Und dann bin ich dahin und habe ich so ein bisschen drumherum geredet, habe ihn noch gelobt, damals für Alex Conti, einer meiner Gitarrenhelden, hat er ein Album produziert gehabt und so weiter und habe dann auch von Lake erzählt und so. Und da war so ein bisschen das Eis gebrochen und dann habe ich ganz vorsichtig von diesen Songs erzählt. Und dann nahm er einen Bierdeckel und hat gesagt, okay, also er hat wieder so, um Gottes Willen. Und hat einen Namen aufgeschrieben. Mhm. Ich habe das offen immer erzählt. Ellie Weinert, Songs Wanted, München. Und hat er gesagt, da schickst du dein Zeug hin und auf diese Frau hörst du. Ich wusste nicht, wer Ellie ist.
Ja.
Ich hatte diese Adresse und dann habe ich diese Songs dahin geschickt.
Ja.
Und dann passierte gar nichts. Also diese Ellie rief nicht an. Es kam kein Brief. Oh, meine Güte. Und eines Tages kam ein Brief. Und der war so wunderschön. Also ab und zu hole ich den raus, wenn es mir nicht so gut geht. Und dann haben wir Ellie besucht.
Mhm.
Und um das zu verkürzen, also es ist viel länger wieder. Ich habe das, alle fragen mich immer danach. Ohne Ellie Weinert und Ellie Weinerts realistische Tipps für mich hätte ich die nächsten Schritte niemals geschafft.
Mhm.
Und diese Frau hat dann ihm geschrieben, wunderbare Songs, sie können in die Verwertung gehen und hat das gleich, ich weiß noch, an Johnny Logan hat sie gleich einen Song weitergeschickt. Also um das zu verkürzen, Ellie Weinert hat damals etwas gemacht, das hieß Songs Wanted. Und sie war so ein Bindeglied zwischen Leuten, die Songs schreiben und Leuten, die Songs suchen. Also sie hatte das Insiderwissen, ich übertreibe jetzt mal, Peter Maffay sucht eine Ballade und hat dann an gute Schreiber diese Information weitergegeben und damit hat sie dann auch sehr, sehr fair ihr Geld verdient mit diesem Wissen, sehr, sehr lange. Aber mir hat sie geholfen, meinen Weg zu finden, weil sie eben auch gesagt hat, oh, also sie hat ja so einen amerikanischen Akzent, den ich dann schlecht immer nachmache, wo sie immer sagt, Achim, this is not the right business for you.
Mhm.
Also sie wusste, ich bin menschlich, geschäftlich da nicht richtig.
Mhm.
Und deshalb habe ich immer gefragt, aber ich möchte das machen.
Yeah.
Und deshalb hat sie mir dann, also das war auch so Zahlen. Also Leute hantieren auch mit der GEMA und mit Sachen, mit Zahlen, wo ich sage, ja, das mag sein. Ich kenne die nicht.
Hm.
Ich kenne die auch bei Kollegen nicht.
Hm.
Und dann hat sie immer wieder, es war ein Anlaufpunkt, ich konnte sie immer wieder fragen. Und Ellie, also, habe ich dir vorhin auch schon kurz erzählt, als ich dann hier nach Koblenz gezogen bin, habe ich in Nürnberg mal ein Seminar oder so einen Vortrag gehalten. Und da war Ellie auch. Und als ich reinkam in Nürnberg in diese große Halle, irgendwie kam sie gleich auf mich zu, sagt sie, na, Kim, bist du Rockstar geworden? Und ich sage, nein, Ellie. Es ist so gekommen, schön. wie du gesagt hast, ja, irgendwie halt. Aber ich kann jetzt schon mittlerweile so und so lange von der Musik leben. Nicht immer gut. Ja. Das ist auch die Wahrheit. Ging immer rauf und runter. Und ab da hatte ich ein ziemlich festes Fundament in all diesen Sachen.
Ja, ja, ja.
Und das war dann, das habe ich ausgebaut. Mhm. Aber das Musikgeschäft hat sich schon damals geändert. Und Ellie war auch eine, die damals dann gesagt hat, du musst dein eigenes kleines Studio haben. Mhm. Arbeite nicht für berühmte Leute, träum nicht, dass du für, jetzt sage ich mal, Udo Lindenberg meinetwegen schreibst.
Okay, oder für
wen auch immer. Sondern such dir eine andere Klientel.
Ja.
Und da realistisches Geld verdienen. Natürlich haben immer Leute gesagt, du bist jetzt Millionär. Ich war zu keinem Zeitpunkt reich.
Ja.
Ich konnte leben davon.
Ja,
Den Steuerberater bezahlen, ich musste das Haus bezahlen.
So die Basics, die man mit 16 als Rockstar...
Die man auch nicht wusste. Und ich war ja auch nicht mehr 20 oder 25, sondern ich war schon Mitte 30. Mhm. Ich ging also schon flott auf die 40 eben halt zu. Das heißt also, mir wurde auch immer wieder bescheinigt, du bist ganz schön naiv für dein Alter, was das Geschäft betraf.
Was das Geschäftliche betraf, ja.
Und das stimmte.
Ja.
Das stimmte wirklich, aber Ellie hat mich immer auf den Boden gebracht und dann natürlich auch andere Leute, Steuerberater oder auch Rechtsanwälte, die ich dann in der Zwischenzeit kennenlernte, die dann eben halt gesagt, woher hast du eigentlich die Zahlen, mit denen du da immer hantierst? Das stimmt doch gar nicht. Und dann musste ich immer zugeben, hat mir einer gesagt. Und gesagt, ja, das ist doch irre. Irgendwie. Und das war das, was ich auch heute manchmal weitergebe, das mögen die Leute immer nicht hören, wo ich sage, ich spreche ja nicht über Peter Maffay. Oder über wen auch immer, sondern, oder Udo Lindenberg, den ich wirklich, wirklich verehre und klasse finde und auch seine Karriere, wo ich sage, ihr müsst euch das genau mal angucken. Also sag doch nicht zu mir, du möchtest sowas machen wie der und der. Das kannst, davon kannst du träumen, aber es wird nicht funktionieren. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Und deshalb Udos Song, ich mache mein Ding, ist gar nicht so dumm.
Ja, ja. Ja. Also wie ist das denn? Ich habe mir so Gedanken drüber gemacht, wenn du jetzt in deinem Studio sitzt hier in Koblenz und machst eine Aufnahme. Also der erste Schritt ist ja, ich sag mal so, die Digitalisierung hat da ja auch Einzug gefunden. Ne? Jetzt hast du ja mittlerweile, weiß ich nicht, da sitzt der Gesang, der sitzt in Australien, die Bassgitarre kommt aus Kanada und
Ne?
Und irgendjemand sitzt an der Stelle und mischt das Ganze dann zusammen und es kommt irgendwie ein Song raus oder irgendein Einspieler. Der nächste Schritt ist ja nun jetzt irgendwie schon KI gesteuert, dass ich so einen Jingle auf den Knopf drücke und da bimmelt irgendwas raus. Wo siehst du denn jetzt den Weg, speziell deiner Berufsgruppe, ne, des Auftragsmusikers für die Industrie? Wo siehst du dich denn da? Gibt es noch Platz für Menschen wie dich in naher Zukunft?
So wie ich das jetzt gerade geschildert habe, das gibt es nicht mehr. Auch nicht für mich. Das gibt es nicht mehr. Es hat sich geändert. Und wenn die Leute mich fragen, woher kriegst du überhaupt noch Jobs, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es sind die alten Kontakte.
Okay. Ja.
Also natürlich auch, ich habe das immer so ein bisschen übertrieben eben gesagt, natürlich ruft mich irgendein YouTuber an, der 20 ist. Und dann sagt er zu mir, ich brauche Musik, Alter. Und dann sage ich, ja, kannst du haben. Für was denn? Ja, für meinen YouTube-Channel. Dann sage ich, ja, okay, machen wir irgendwie halt. Dann sage ich dem, was ich dafür haben will. Der sagt, ja, hast du einen Red-Up, Dicker? Das muss ich selber, ne, das Geramse irgendwie halt. Der braucht also diese 20 Sekunden nicht.
Ja.
Ich kann das wirklich mal sagen. Ich habe kurze Sachen fürs Internet gemacht. Also für die Anfänge auch, nicht bei YouTube, sondern für Webseiten.
Ja, okay.
Da habe ich eine Zeit lang sehr, sehr gutes Geld verdient. Mhm. Musik für Webseiten. Mhm. Das weiß jeder. Früher kannst du das ja noch nicht mal ausmachen. Das plärrte einfach los.
Ja.
Und da war ich sehr, sehr früh am Start und habe das gemacht. Und dann fallen die nur Macht. Das kriege ich nicht mehr. Also das heißt, damals habe ich schon mal, was weiß ich, nur für meine Musik 2000 gekriegt. Ne? Das kriege ich heute nicht mehr. Das kriegt keiner. Heute sagt einer zu mir, das macht mein Sohn besser, macht er schneller und umsonst. Dafür braucht man mich nicht. Das heißt, die Wahrheit ist, meine Jobs, die ich überhaupt noch habe oder die ich mache, fußen alle auf den alten Kontakten. Das hat aber auch natürlich mit dem Gefühl zu tun, weil ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme natürlich auch dann mit diesen YouTubern, mit den Leuten,
nicht klar,
dass wir uns nicht verstehen, sondern das ist wirklich eine andere Welt. Man darf ja dann auch nicht vergessen, wenn mich irgendwie so ein 20-Jähriger anruft, dann, und dann sagt er, wie alt bist du eigentlich, Digga? Und dann sag ich immer, ich bin 66. Hm. So, irgendwie halt, ne? Und dann sagt er, das ist doch mein Opa noch nicht mal. Irgendwie halt, ne? Also mit denen kann ich nicht arbeiten.
Ja.
Aber wenn ein Kollege mich anruft, der eben halt sagt, Achim, wir haben eine Multimedia-Agentur.
Ja.
Und wir haben hier Kunden, die brauchen ein Sounddesign oder so.
Hm.
Dann arbeitet man da wieder dran, aber es ist natürlich, ich mache das alles alleine.
Ja.
Also es ist nur noch der Gesang. Das sind auch immer Kollegen, die sagen, Mensch Achim, ich könnte dir da ein wunderbares Saxophon-Solo spielen. Wo ich sage, ich würde das so gerne. Es bleibt nichts über für mich.
Hm.
Na, also um eine Größenordnung zu geben, Multimedia-Ding, ich weiß noch, wir hatten mal eine Zeit lang in Bonn, da haben wir eine Menge gemacht, das ist auch schon Urzeiten her, da habe ich mindestens zwischen 2.000 und 5.000 Mark gekriegt.
Hm.
Das ist,
okay.
Kriege ich schon lange nicht mehr.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Ich mache es also alleine.
Ja.
Und dann auch Frauke zum Beispiel, die ab und zu, denn Frau singt wirklich gut, wenn sie sich anstrengt. Die Frauke singt wirklich gut.
Singt
wirklich gut irgendwie halt. Und sonst machen das Leute eben halt für mich. Und sonst kommt alles natürlich aus der Retorte. Ich kann das nicht bezahlen. Natürlich sagt der eine Kollege, das Saxophon spiele ich dir umsonst ein. Und sage ich, nein, das möchte ich nicht.
Hm.
Ich hole dich in einen Job, wo ich das Geld habe.
Hm.
Na, ganz so abgesehen von den rechtlichen Dingen. Ich weiß nicht, wo der Platz ist. Ich kann nur über mich reden. Viele meiner Kollegen haben aufgehört. Das hat mit dem Alter zu tun.
Ja.
Ne? Das ist ganz klar. Irgendwie, wo dann Leute sagen, dass du das überhaupt noch machst, Achim, irgendwie halt. Ne? Wo ich ihm halt sage, ja, bis auf das die Haare grau werden, die Augen werden schlechter, das Gehör wird schlechter. Ich fühle mich ziemlich gut in meinem Alter. Und ich möchte auch noch arbeiten. Ich arbeite gerne, ich habe immer gerne gearbeitet. Aber es ist völlig verändert.
Ja, das.
Und weißt du, wie ich das richtig gemerkt habe während der Corona-Zeit?
Ja.
Da ist plötzlich so, wo alles zusammengebrochen ist, dass ich so merkte, sag mal, in welcher Welt lebst du eigentlich?
Hm.
Und dann habe ich wieder Kontakte zu Musikern im Ausland aufgenommen.
Okay.
Die dann wiederum sagen, hier ist ein Radiosender, hier ist eine Multimedia-Agentur.
Hm.
Aber diese Jobs sind lächerlich zu dem, was ich früher gemacht habe. Ich will jetzt nicht kleinreden, aber ich meine das finanziell.
Ja. Yeah.
Ne? Aber ich brauche eben auch nicht mehr so viel Geld verdienen wie in meinen Höchstzeiten, um ein Haus zu bezahlen, Miethaus, das gehörte uns nie. Und dann kommen ja eben unseren Steuerberater bezahlen. Leute sagen immer zu mir, ich will mich auch selbstständig machen, wo ich ihm sage, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Hm.
Also wenn ich ein Buch schreiben würde über die Fehler, dann bin ich genau der Richtige. Aber ich habe auch gelernt.
Ja.
Das heißt, ich habe dann diesen Fehler nicht wieder gemacht, sondern habe mich auch beraten lassen. Das war mein großes Glück. Ich habe immer wieder Leute gehabt, die gesagt haben, das ist falsch, Achim.
Hm. Hm.
Eben halt, ne?
Gut, ich sag mal, das gehört zum Erwachsenenleben dazu,
ja,
dass man auch jemanden an der Seite hat, der sagt, so, da kannst du jetzt rennen, aber da ist die Wand und die wird dich hart treffen.
Ja.
Nimm vielleicht die Tür rechts daneben.
Ja.
So, ne?
Ja. Also es hat sich nicht nur geändert, aber viele sagen das auch dann immer, ja, du redest dann immer negativ und in der Vergangenheit. Das stimmt einfach nicht, sondern in der Situation, wo wir Corona hatten, habe ich nochmal richtig Geld in die Hand genommen und habe oben meinen kleinen Raum eben dann auch mit Kameras ausgestattet.
Ja,
das heißt, also heute ist es eben halt so, dass ein Kollege, dem ich einen Song vorspiele, ich brauche gar kein Demo mehr machen.
Mhm.
Ich sitze da, dann drücke ich die Akkorde runter, so gut ich das kann.
Bitte
und dann singe ich so ein bisschen und dann sagt der, der Anfang ist ja schon mal geil.
Ja.
Und dann sage ich eben, okay, ich schicke dir nachher ein Demo, da ist dann ganz mühsam ein bisschen was drauf und dann überlegst du und dann kommen wir in die Verhandlungen, wenn der zum Beispiel den Song haben will. Und dann ist der Unterschied, ich warte nicht auf das GEMA-Geld oder auf den großen Durchbruch, sondern die Leute bezahlen mich für das Handwerk, für die Gitarre.
Okay,
Und deshalb habe ich dann, weil für mich war Corona auch ein großer Einschnitt, weil wir waren gerade wieder dabei, ich habe gedacht, okay, du machst nochmal ein Live-Ding.
Mhm.
Dann Peter Haber aus Australien wollte hierher kommen, wir wollten ein zweites Album machen und so weiter. Und dann ging alles in die Grütze.
Okay.
Es ging alles kaputt. Aber mich hat es finanziell nicht so sehr getroffen wie die Kollegen, weil ich ja sowieso schon ganz unten angelangt war.
Ja.
Und dann habe ich dann zu Frauke gesagt, ich glaube, ich muss das perfekter machen. Und dann habe ich mich in die Software eingearbeitet. Mhm. Heute ist zum Beispiel so, ich brauche keine Noten mehr schreiben. Ich drücke den Akkord runter, dann sieht der Kollege sofort anhand von der Software, wie das geht. Und dann spiele ich dann, sage ich so, das Solo stelle ich mir so vor. Ja, ja. Und das ist, und dann gehe ich runter, kümmere mich um die Kinder und um die unsere beiden Kinder, und kümmere mich um unsere, jetzt haben wir drei Hunde, kümmere mich um meine Hunde und für ein tolles Leben hier in Koblenz. Schön. Aber gehe eine halbe Stunde später wieder hoch und guck, was der Kollege sagt.
Ja, klar. Gut, das ist ja auch das Schöne, das kriegt man gar nicht mehr raus. Ne? Das ist also der Ansatz. Auf deiner Homepage habe ich mir so als letzten Punkt hier noch aufgeschrieben, joachimgriebe.de ist ein großer Punkt die KSK, die Künstlersozialkasse.
So, jetzt.
Jetzt kommen wir ins Eisgemachte.
Jetzt muss ich mich zusammenreißen.
Was ist das denn überhaupt? Also wir haben auch Kontakt damit, so ist
es
nicht.
Ja, das glaube ich.
Aber die wenigsten draußen werden es kennen.
Also ein Problem hatte ich immer, das ist mein Papa gewesen. Ich komme aus mein Vater ist freigestellter Betriebsarzt, ist Eisenbahner gewesen. Meine Eltern haben mich immer unterstützt in der Musik, aber was mein Vater gar nicht abkonnte, war nicht an Rente zu denken. Mhm. Das muss man mal so einem 17-Jährigen, der kurz davor ist, die Schule abzubringen. Rente? Was ist denn das? Ja. Ich werde nicht 30.
Ja, ja.
Und Krankenkasse. Ich werde nicht krank. Ich bin 20. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Warum sollte ich denn krank werden? Das ist gar nicht in meiner Agenda. Das ist gar nicht in meinem Lebenslauf drin. Mein Vater hat das verlangt.
Ja.
Du kannst machen, was du willst. Du bist immer renten- und krankenversichert. Und da er sonst mich nicht unterstützt hätte, was ich auch oft brauchte,
ja,
hier und da war dann schon mal die Stromrechnung nicht bezahlt. Und mein Vater hat gesagt, okay, du arbeitest, wir helfen dir.
Mhm.
Habe ich mich natürlich darum gekümmert. Und in der Sekunde, wo ich das erzählt habe, dass ich nur noch von der Musik leben konnte, vorher war ich ja kranken- und rentenversichert, also auch über diesen Job in diesem Sportgeschäft, da kam einer auf mich zu und sagte, oh Achim, also es gibt auch Leute, die können sich für andere freuen.
Mhm.
Sehr selten geworden auf dieser Welt. Ich sagte, Achim, du hast so lange geackert, ich freue mich, dass du von der Musik leben kannst. Und dann kam das, bist du renten- und krankenversichert? So, ich hatte jede Frage. Und dann sagte der, es gibt doch die Künstlersozialkasse.
Ja.
Ich wusste gar nichts darüber.
Ja.
Dann habe ich den Zettel mitgenommen, habe ich mich darum gekümmert. Mehr widerwillig habe ich damals da, ich glaube, eine Postkarte hingeschickt und dann einmal noch einen kleinen Brief und dann war ich da drin.
Mhm.
Und ja, ich war da drin. Ich war krankenversichert. Ich konnte zum Zahnarzt gehen. Ich war sogar rentenversichert darüber.
Mhm.
Und dann habe ich mich mit diesem Problem beschäftigt. Und diese Künstlersozialkasse hat mich eines Tages rausgeworfen. Die haben mich rausgeworfen, weil ich eine Zeit lang, da ging es uns finanziell sehr, sehr schlecht, die Beiträge nicht mehr bezahlen konnte. Das heißt, der Rauswurf war richtig, aber dass ich nicht wieder reingekommen bin. Und dann, das ist so ein bisschen so eine Negativseite, ich bin nicht nur nachtragend, sondern ich kann dann sehr, sehr verbissen und ich kann auch ziemlich fies werden, wenn ich etwas für sehr ungerecht halte.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich damit beschäftigt.
Ja.
Und dann ist das nicht ein Hobby geworden, sondern sowohl meine damalige Frau wie auch Frauke war mega genervt, dass sie gesagt hat, was machst du denn da immer morgens die 2 Stunden? Und dann habe ich mich um die soziale Absicherung von freiberuflichen Künstlern gekümmert, weil wieder ich alles falsch gemacht hatte, bis auf das ich damals in die Künstlersozialkasse gegeben habe. Ich Vorträge gehalten, da habe ich mich auch mit Leuten von der Künstlersozialkasse getroffen und habe mich richtig eingearbeitet. Und da ich gedacht habe, das interessiert niemanden, habe ich eines Tages auf meiner Webseite einfach nur geschrieben, wer von euch hat Stress mit der Künstlersozialkasse? Und dann bin ich, das ist einfach die Wahrheit, ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr vom Telefon weggekommen.
Ach, Wahnsinn.
Und dann kam das beim Telefon, da habe ich manchmal gesagt, wer sind Sie? Und dann waren da zum Beispiel Musiker dran, wo ich gesagt habe, ich habe ja Platten von Ihnen.
Ja.
Und wo ist denn Ihr Problem? Und dann haben die mir das geschildert. Und dann habe ich da bin ich auch teilweise korrigiert worden, eine große Ungerechtigkeit entdeckt. Und dann habe ich das ehrenamtlich gemacht.
Mhm.
Auslöser war, dass die mich rausgeworfen haben.
Ja, ja,
das ist dann meine, gesagt, ich bin sehr, sehr nachtragend. Ich vergesse auch nicht, wenn mir jemand was Gutes getan hat. Und dann ist das abgegangen. Das ist so explodiert.
Wahnsinn.
Und das hatte aber auch wieder Auswirkungen natürlich auf meinen Job, weil die Leute dann nicht nur gesagt haben, Mensch, der Joachim hat mir geholfen, wieder in die Künstlersozialkasse zu kommen, sondern die haben dann natürlich irgendwann gesagt, kannst du mir mal was vorspielen, kannst du mir mal was schicken? Und da sind jetzt nicht die Hunderte von Jobs gekommen, aber ich war plötzlich in einer Klientel, zum Beispiel von Jazzmusikern in diesem Land, von Schauspielern, von Journalisten, zu denen ich ja sonst nie Kontakt gehabt hätte.
Ganz andere Sichtbarkeit plötzlich.
Ja, genau. Und deshalb, ich habe da nicht aufgegeben. Also Frauke hat dann irgendwie gesagt, oh, wenn du 60 wärst oder irgendwie, dann hörst du aber damit auf. Das hatte ich dann so scheinheilig versprochen. heute Morgen waren wieder zwei Anfragen. Ja. Das mache ich, solange ich kann. Aber ich muss auch lernen, Nein zu sagen.
Ja, klar.
Es geht um die soziale Absicherung und um ein Gesetz, wenn ich das noch sagen darf, was Helmut Schmidt mal auf den Weg gebracht hat. Und als Hamburger bin ich natürlich auch großer Helmut Schmidt-Fan, ist ja klar. Irgendwie halt, der damals entdeckt hat, welche Berufsgruppe ist am Ende ihres Lebens, Achtung, welche Berufsgruppe ist am Ende ihres Lebens ohne Krankenversicherung und ohne Rente? Und das sind damals in den 70er, 80er Jahren ausnahmslos die Künstler gewesen. Okay. Und er hat die Frage gestellt, wie kann das angehen in einem Bereich, wo so viel Geld gemacht wird?
Ja.
Und das war seine ursächliche Idee. Und das war spannend, auch mit Leuten zu sprechen, die dieses Gesetz, sagen wir mal, zum Laufen gebracht haben. Was ich mich nicht getraut habe, es war wieder typisch Achim, ich bedauere das sehr, dass mir mal ein SPD-Politiker in Hamburg gesagt hat, ich könnte dir einen Termin bei Herrn Schmidt verschaffen.
Oha.
Ich habe mir das nicht getraut.
Ja,
ganz ehrlich. Ja, ja. Aber ein Grund ist auch, weil mir das Gepaffe auf den Nerv geht. Ich bin hartnäckiger. Ich glaube, ich hätte gesagt, oh, jetzt ehrlich hier mal aufhören mit dem Gepaffe irgendwie. Aber das war, er selber hat ja Klavier gespielt und da merkt man, wie wichtig das ist, dass ein Politiker selber aus irgendetwas kommt und hat diese Idee, die ist einmalig auf der Welt. Wir müssen ja nur nach Amerika gucken, was da mit der sozialen Absicherung gerade von Musikern ist. Die sammeln heute noch, wenn einer nur unter die Erde kommen soll.
Wahnsinn.
Und wir können dann mit diesem Gesetz von Helmut Schmidt, können wir eben halt nicht nur rentenversichert sein, ne? Also wird bei mir jetzt langsam ausholen, ne? Schimmer auf die Rente eben halt zu. Und dass ich was bekomme, habe ich Helmut Schmidt zu verdanken. Ich will ganz ehrlich sein, ich hätte mich sicherlich nie selber darum gekümmert. Es ist eine Pflichtversicherung.
Ja.
Ich musste mich darum kümmern. Und das ist, ich will das nicht ein Hobby nennen, aber ich mache es ehrenamtlich. Und deshalb haben wir ja auch vor kurzem auch noch einen Verein gegründet. Der ist ein bisschen auf Eis gelegt, weil mich das überrannt hat. Und ich gerate dann auch an die Grenzen dessen, was ich kann, zeitlich.
Okay.
Das ist der Grund für die Künstlersozialkasse. Und schön ist immer wieder, dass ich natürlich dann Leute kennenlerne, Musiker, wo Bilder von mir im Studio hängen.
Schön, ja.
Das ist,
das ist die größte Ehre, die wir dann hatten. Ne?
Oder Schauspielerinnen, die sich dann melden. Ne? Also das ist alle, die da wissen, Achim ist da engagiert, sagen dann auch immer ihn lieber nicht ansprechen.
Deshalb ich hab's gewagt.
Deshalb, du hast es gewagt, deshalb höre ich jetzt auch auf.
Jetzt sitzt du ja in einem HiFi-Podcast und jetzt gerade bei so Künstlern interessiert mich dann natürlich auch das Musik hören. Also das Musikmachen haben wir jetzt viel gehört, aber natürlich ist das Beste, was man machen kann, irgendwo auf ein Konzert zu gehen. Egal was, wenn man vorne steht oder man sitzt in 10. Reihe vorm Orchester, das ist natürlich immer was anderes als das, was wir hier in irgendeiner Art und Weise natürlich auch an unsere Kunden bringen. Aber wie sieht denn Musik hören bei euch im Haushalt, bei dir im Speziellen aus? Gibt's das noch oder sagst du, ich habe jetzt nach 5 Stunden Studio einfach die Nase voll. Ich setze mich in den Garten und schaue den Hunden zu.
Na, du hast mir ja, war ich ja sehr überrascht, obwohl ich ja auch so lange immer hier an dem Laden vorbeigelaufen, du hast mir ja die ganze Palette jetzt gerade eben mal gezeigt. Ich bin ja mehr als beeindruckt, was ihr hier aufgebaut habt und in welchen Bereichen ihr auch arbeitet und jedem nur anraten, hier auch mal vorbeizukommen und sich das anzuschauen, anzuhören und zu testen. Bei mir ist es natürlich so, dass ich auch irgendwann mal, weil es Beruf ist, dann Musik anders höre. Das heißt, es gab auch nur mal das Radio oder eben auch eine kleine Box. Darüber haben wir vorhin gerade gesprochen, dass also Musik erfahren, Musik genießen auch über den Sound geht. Egal, was man jetzt, der eine braucht Bässe im Auto.
Klar.
Der nächste braucht das Stereobild, weil die Boxen richtig stehen.
Ja.
Der nächste braucht den richtigen Plattenspieler. Also Leute, ich war ja beeindruckt hier von euch. Ich muss mir überlegen, ob ich spare. Ja, weil ihr wolltet mir ja nicht einen so mitgeben. Ich muss sparen. Also Wahnsinn, was es an Plattenspielern hier gibt. Und das hat sich bei mir auch verändert. Das heißt also, ich habe natürlich durch die Studiotechnik irgendwann auch gemerkt, dass das Abhören von Musik etwas anderes ist. Also ich komme ja auch noch aus Zeiten, wo Leute dann den Mix nicht über eine große Anlage gehört, aber über eine HiFi-Anlage. Da wissen wir ja auch alle, HiFi färbt, ist das richtig? HiFi färbt, soll auch färben. Ja,
absolut.
Und wenn man Musik abhört, dann soll es so neutral sein wie irgendwie möglich. Und dann auf allen Consumer-Kanälen, ob es jetzt bei euren tollen Anlagen ist, einigermaßen klingen. Und dann kann einer sagen, ich bin aber ein Typ, der das aufgrund des Alters mehr Höhen braucht oder was
farbiger, auch immer. Farbiger,
was auch immer. Ne? Was auch immer. Und deshalb hat sich das bei mir natürlich auch geändert, dass ich dann irgendwann Musik einfach nur noch nebenher gehört habe und auch auf kleinen Boxen abhöre. Und das auch gelernt habe, dass die großen Studios natürlich immer nur ihr Gerumse, da ging es um die Kunden. Willst du das mal hören? Und wurde aufgedreht. Ja. Aber letztendlich konnte man nicht hören, stimmt überhaupt das Zusammenspiel zwischen der Hi-Hat und dem Bass? Das konnte man gar nicht hören, sondern hast du dieses Gerumse eben gehört. Das ist eine Wahrnehmung von Musik. Eine andere Wahrnehmung ist eben halt, oh, ich höre das Stereobild. Ich höre, da haben sich welche Mühe gegeben und ihr seid dafür da, die richtige Anlage jemandem zu zeigen, zu verkaufen, anzubieten, wo dieses Stereobild überhaupt deutlich wird. Das merke ich immer, wenn ich zum Beispiel mit Kopfhörern dann abhöre.
Genau.
Was ich manchmal muss, wo sich das Stereobild eben halt ändert, als dann über die Boxen. Aber unsere beiden Kinder hören genauso Musik wie die meisten. Ich habe das für so vorgemacht. Ja. Handy hier, Handy da.
Ja.
Fünf Minuten später in der Küche. Da spielt die Rolle, wie gut das Handy klingt, nichts. Es wird noch nicht mal mehr mit Kopfhörern gearbeitet. Und ich höre auch anders Musik, wenn Frauke und ich wieder Fernsehen gucken oder so. Also viele sind immer enttäuscht, wenn sie zu uns reinkommen und so feststellen, da steht gar nichts. Eben halt, aber bei mir oben natürlich eben habe ich verschiedene Abhöre. Aber es ist eben, ich höre sehr leise ab. Hat auch damit zu tun, dass wir eben zwei Kinder haben. Wir haben Nachbarn. Ich kann nicht so laut arbeiten wie in Harburg. Aber zum Abhören von Musik ist es optimal, aber dann ist auch gut. Das heißt also auch, ich mache sehr, sehr selten im Auto die Musik an.
Ja.
Irgendwie halt. Ich höre gerne Musik, ich gehe auch gerne auf Konzerte, auch gerade hier, was hier in der Umgebung irgendwie halt ist. Aber ich bin keiner, der also dann immer ein tolles Gerät braucht.
Okay.
Ja, noch nie. Also von daher war trotzdem die Digitaltechnik natürlich für mich auch ein Segen, weil man irgendwann gemerkt hat, diese leiernen Kassetten, die man dann verschickt hat, oder der Plattenspieler, der alleine beim Mitspielen, beim Lernen, weiß noch, dass jemand sagte, die Gitarre ist auf S gestimmt. Man sagt, ich weiß gar nicht, wie das geht irgendwie. Jimi Hendrix spielt auf S. Da hast du das gemacht, hast dazu gespielt, stimmte trotzdem nicht. Warum? Weil der alte Dual-Plattenspieler. Naja, ich hier den Fachmann irgendwie halt, bis ich das raus hatte. Dann nach einer Stunde, was war das? War man wieder schneller irgendwie halt. Also ich war schon mein erster CD-Player, den habe ich schon genossen, muss ich echt sagen.
Ja.
Und deshalb haben wir auch kurz drüber gesprochen. Ich habe mich dann ja auch irgendwann aus Platzgründen von meiner Plattensammlung schweren Herzens getrennt. Habt ihr ja auch, ne? Platten?
Ja.
Also super. Ja. Ne? Nicht nur Plattenspieler, sondern irgendwie halt, kann ich ja nur begrüßen, aber für mich selber.
Das ist okay. Das ist auch noch. Mein Lieber, zum Ende des Podcasts haben wir eine mittlerweile Tradition, dass jeder, der hier sitzt, sich einen Song wünschen darf.
Den singt ihr dann, oder was?
Das will keiner hören, wirklich nicht. Besser nicht. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir doch nicht einspielen, aber er kommt immer in die Shownotes und in unsere Playliste aus Liebe zur Musik. Die gibt's bei Tidal und Kubus. Und da findet man dann deine Songempfehlung.
Okay. Also, das fragen immer viele und die meisten sind dann nicht unbedingt entsetzt, sondern sind enttäuscht. Alle wissen, Rory Gallagher ist für mich der Auslöser gewesen.
Ja.
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich darf nur einen Song auf die Insel mitnehmen, ich darf nur einen Song mir eben halt wünschen, dann gibt es nur einen einzigen und das ist Michael McDonald von seinem ersten Album, der Track und Keep Forgetting heißt der. Ich habe letztes Mal einen Kollegen angeschrieben, wo ich gesagt habe, ich muss Michael McDonald noch vor meinem Ableben kennenlernen. Ich kann nicht ausdrücken, was dieser Mann, ich bin kein großer Keyboarder. Ich habe Klavierunterricht gehabt, ich spiele auch ganz leidlich, aber Michael McDonald und gerade dieser Song ist für mich alles. Und wenn man sich den, wenn man jetzt wieder auf dein Business geht, wenn man sich das anhört, wer da mitspielt, das ist die Toto-Mannschaft teilweise, Steve Lukather, der da kein Solo spielt, seine Frau, die singt, ein Edgar Winter an einem Saxophon, das man niederknien möchte, und dieses Stück ist unglaublich, ist ja auch nochmal von Rappern nachher dann benutzt worden, also dieses Sample und dann mit einem typischen Procaro-Groove. Wenn man sich das auf einer vernünftigen Anlage anhört, das ist ja noch richtig aufgenommen, da ist kein Computer. Und ich habe einmal ein einziges Mal Michael McDonald in Hamburg erleben dürfen. Das ist die Nummer. Also ohne Wenn und Aber. Natürlich sagen immer alle, ja, aber Rory hättest du doch nehmen können und so. Wir haben gesagt, nein. Wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es Michael McDonald, Keep Forgetting. Und das ist auch ein Song, den man vielleicht mal als Referenz, sowohl auf der Schallplatte, wie auch eben auf der CD hat, um auch eine Anlage zu prüfen. Ich weiß gar nicht ganz genau, 82, müsste ich mal nachgucken, wann der aufgenommen ist in einem hochwertigen Studio. Leute, alleine der Gesang, alleine die Harmonien, das Fender Rhodes, der Groove, irgendwie, das würdest du schnell nicht wiedergeben. Und deshalb sagte der Kollege, sagte, wenn du Michael McDonalds noch erleben wirst, ich habe ihn gefragt, ob die nach Deutschland mit den Doobie Brothers kommen. Da habe ich gesagt, wenn du mir da nicht einen Backstage-Pass besorgst. Und dann sagt er, ihr beide müsst euch, also Michael McDonald ist ja noch ein bisschen älter als ich. Und dann habe ich gesagt, ich halt durch. Bis dahin halte ich durch.
Schön. Da bin ich ja ehrlich gesagt ganz froh, dass du nicht Rory Gallagher genommen hast, weil den habe ich rausgesucht, indem ich ja wusste, dass das so dein...
Ja, alle, die meisten sind nichts gegen Rory, da könnte ich auch eine eigene... Aber Michael McDonald ist für mich und auch die Doobie Brothers und er mit seiner Soloarbeit ist wirklich unglaublich. Und dieses Konzert, was er an Hamburg gegeben hat, das gehört an allererster Stelle. Da hat er damals, die haben dann ohne Filter gemacht im Fernsehen und das war der Auftritt vorher. Und ich, Frauke ist schon genervt, weil ich immer wieder diese Geschichte von diesem Konzert erzähle. Das war ich, also wenn einer mir gesagt hätte, du siehst jetzt dieses Konzert, du empfindest es und danach ist für dich Schluss, das hätte ich akzeptiert. Der hätte gesagt, okay, das durfte ich noch, das durfte ich noch miterfahren. Und er selber war überrascht, dass er einen so einen Response hatte. Der hat ja nie in Deutschland gespielt. Auch mit den Doobies nicht. Und ich, also dieser Mann ist für mich als Musiker wichtig, als Mensch. Und wenn er dann kommt, dann bringe ich ihn mit hierher.
Unbedingt, super.
Dann sage ich, du musst mal mit hierher kommen und dann machen wir mit Michael McDonald einen Podcast.
Sehr geil. Ja, also mein Song war, wie gesagt, von Rory Gallagher aus dem Album Gleeful Calling Part 1.
Okay.
Ist von 2022, natürlich nicht neu aufgenommen, aber neu aufgelegt. Okay. Und der Song ist 1973 entstanden und heißt Blow Wind Blow.
Okay. Okay, also von Rory gibt's ja auch unheimlich viel und und das gehört ja, wenn ich das noch sagen darf, zu meinen absoluten Höhepunkten als Musiker, dass ich dann nach Rorys Tod mit seiner Band in Hamburg Aufnahmen gemacht habe. Das heißt, das nenne ich immer so ein Zirkel, der sich in meinem Leben irgendwie schließt, dass dann eines Tages die Band, die stand natürlich nicht plötzlich vor der Tür, das hat auch wieder 2 Jahre gedauert, bis alles organisiert war, bis die Songs geschrieben sind und dann stand die Band bei mir uns in Harburg vorm Haus und ich bin eine Woche mit denen ins Studio gegangen. Das war das Größte überhaupt. Und nicht nur, weil das solche Top-Musiker waren, weil es auch gut funktioniert hat, die war gut drauf damals, sondern weil diese beiden Leute, Jerry McAvoy und der Schlagzeuger Brandon O'Neill, meine Güte, was habe ich gezittert, als sie kamen. Ich war ja ein Nobody irgendwie halt und die beiden waren nicht nur nett, sondern diese Aufnahmen sind unvergessen. Leider auch wieder wirtschaftlich, ist wieder nach hinten losgegangen, aber das ist, ist bei mir so.
Achim, vielen, vielen Dank, dass du den Weg hier hingefunden hast.
Ich habe zu danken.
Deine Einblicke in das schillernde Leben eines Schrägstrich-Rockmusikers. Super toll, war wirklich interessant und alles Gute.
Ich danke euch und dem ganzen Team. Ich sag das mal, ich habe mich selten so wohl gefühlt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss, bis demnächst.
Vielen Dank fürs Zuhören.